Jetzt haben wir schon eine Menge gehört, miteinander durchgenommen. Und ich frage mal ganz einfach, weißt du noch, wie dieser Gottesdienst begonnen hat? Da gab es ein Wort aus der Bibel. Und dieses Wort heißt, lasst die Liebe euer höchstes Ziel sein. Diese kleine Themenreihe hat auch zur Aufgabe oder möchte dazu motivieren, immer wieder einmal solche wunderbaren oder intensiven Merksprüche sich tatsächlich zu merken. So ein Bibelvers wie lasst die Liebe euer höchstes Ziel sein, kann nämlich tatsächlich dazu führen, dass das auf die Plusseite eingebucht wird. Weil das Leben oft so ganz anders ist. Wir sprechen nicht nur über Ehe, wir sprechen über Beziehung. Und vielleicht hast du für dich momentan die große Frage, wie komme ich auf meinem Arbeitsplatz zurecht? Oder mit meinem Hund? Wie schaffe ich es, in der Familie miteinander klarzukommen? Vielleicht ist es tatsächlich auch die Ehesituation oder einfach nur Verwandtschaft. Für manch einen stellt sich die Frage, wie kann ich Liebe leben mitten in einer Corona-Zeit? Also ich bitte einfach, dass du das mit auf deinen inneren Schirm nimmst, was dich momentan absolut beschäftigt. Denn darum soll es gehen. Nicht irgendwie eine Theorie, sondern das, was uns wirklich ausmacht. Lasst die Liebe euer höchstes Ziel sein. Wisst ihr, es kann so hilfreich sein, diesen Spruch einfach mal gemeinsam laut aufzusagen. Denn wir dürfen nicht singen. Wir dürfen aber gemeinsam miteinander sprechen. Und ich bin jetzt so der Dirigent hier vorne und bitte euch einfach mal, diesen Spruch für euch so aufzusagen. 1, 2, 3. Lasst die Liebe euer höchstes Ziel sein. Steht in 1. Korinther 14, Vers 1, wenn man es erstmal vergessen hat, dass man weiß, wo es sein soll. Nein, das war schon so gedacht. Und wir machen mal weiter. Lasst die Liebe euer höchstes Ziel sein. Lasst die
Liebe euer höchstes Ziel sein.
Genau. Lasst also die Liebe euer höchstes Ziel sein. Darum geht es bei Liebe in Aktion. Ihr werdet die Möglichkeit haben, mein Predigtskript über PDF zu erhalten, weil ich jetzt auf die Zeit gucke und deswegen ganz losgelöst von dem Skript euch etwas vermitteln möchte zu diesem Thema. Das hat den Grund darin, dass ich ja auch schon einen Austausch mit meiner Frau hatte, eben bei dieser kleinen Interaktion, plus auch das Empfinden, dass manchmal das Leben, so wie ich es bei der Osterpredigt gesagt habe, das Leben ist hart. Und so schreibt das Leben manchmal auf meine Minusseite so viel drauf. Nicht von mir, weder von mir gewünscht noch von mir verursacht, sondern es sind andere, die da was draufschreiben. Sodass ich gar nicht mehr dazu komme, mein Pluskonto aufzufüllen. Aber darum soll es letztendlich gehen. Wie gelingt uns das wieder, im Miteinander dahin zu kommen, dass das nicht nur eine Balance hat, sondern dass unser Herz dermaßen von der Liebe Gottes erfüllt ist, dass das Leben uns wieder Spaß macht. Und wir wirklich von Herzen zufrieden sind und sagen, wow, ist das gut, dass ich gerade jetzt leben darf und leben kann. Wenn die Liebe das höchste Ziel ist, und das ist ja ein Gebot, lasst die Liebe euer höchstes Ziel sein, dann erahnen wir schon oder wissen wir es von der Grammatik her, ein Gebot macht nur dann Sinn, wenn ich die Fähigkeit habe, es auch zu leben. Das bedeutet im Umkehrschluss wiederum, Liebe hat nichts mit meinen Gefühlen zu tun, denn Gefühle kann ich mir nicht befehlen. Ich kann nicht sagen, jetzt sei mal glücklich, jetzt fühle ich mal fröhlich. Jetzt fühl mal Liebe. Wir können Gefühle uns nicht befehlen, aber Liebe ist ein Gebot. Wie hat es Jesus schon mal gesagt? Ein einziges Gebot gebe ich euch, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das macht also nur Sinn, dass ich weiß, ich kann es. Liebe ist deswegen immer eine persönliche Entscheidung. Und aus dieser Nummer kommt keiner von uns heraus. Liebe ist immer deine persönliche Entscheidung. Sie bringt dann entsprechende Emotionen mit sich. Aber am Anfang steht meine Entscheidung. Will ich es oder will ich es nicht? Also was im Leben wirklich zählt, das ist jetzt wahrscheinlich kein Geheimnis und nicht ein Überraschungseffekt, ist die Liebe. Und wenn es um das Plus-Minus-Konto geht, dann möchten manche auf einer ganz sicheren Seite sein und sagen, okay, ich brauche, damit meine Beziehung gelingen, ordentlich gefülltes Portemonnaie. Also investiere ich in Kapitalanlagen. Oder ich kaufe mir ein Haus, was dann wird meine Beziehung, dann sind wir schon so räumlich zusammen und das wird uns auch zusammenhalten. Aber ich denke, ihr wisst schon, dass das nicht so richtig trägt. Dass dieses Fundament, Kapital oder ein gemeinsames Haus, alles andere ist als zuverlässig und sicher, wenn es um den Bereich der Beziehung geht. Es gab mal eine Gruppe, die hat es dann anders formuliert. Die sagten, nee, Plus-Minus-Konto geht nur auf eine Art und Weise. All you need is love. Alles, was du brauchst, ist Liebe. Deswegen macht so viel Sinn, lass die Liebe euer höchstes Ziel sein. Ob die Beatles gewusst haben, dass sie das Copyright nicht eingehalten haben? Denn das, was sie da formuliert haben, steht tausendmal in der Bibel drin. Unter anderem, und das ist auch schon eine kleine Hausaufgabe, 1. Korinther 13. Lest es diese Woche, dieses Kapitel, immer und immer wieder, einmal am Tag. 1. Korinther 13 ist heute meine Buchempfehlung, ist ein Auszug aus einem Brief. Dieses Kapitel wird beschrieben als das hohe Lied. Das meint jetzt nicht, dass wir das in hohen Tönen singen müssen, sondern es meint, es ist das größte, schönste Lied, was Paulus je geschrieben hat. Deswegen das hohe Lied. Das Top-One-Lied. 1. Korinther 13. Und 1. Korinther 13 ist auch gleichzeitig unser Grundlagentext bei dieser ganzen Themenreihe Liebe in Aktion. Und heute möchte ich so die Grundlage, die Basis legen, auf was bauen wir da eigentlich und von was reden wir, wenn wir das Wort Liebe in den Mund nehmen. Mir kommen da auf jeden Fall sehr, sehr viele Fragen. Also was ist das denn jetzt eigentlich mit der Liebe? Ist es jetzt ein Gefühl? Ist es ein Verliebtsein? Kann ich Liebe so leben, wie Gott es möchte? Kommt am Ende nicht immer so das Gefühl oder die Realität heraus, wenn ich diese Liebe Gottes lebe, dass ich mich dauernd selbst verbiegen muss? Und dass es immer auf meine Kosten geht und ich selbst wenig zurückbekomme? Und was meint es überhaupt, die Liebe Gottes? Wovon reden wir da überhaupt? Der Begriff der Liebe Gottes, so wie wir es im Neuen Testament finden, ist eine Neuschöpfung. Dieses Wort gab es vorher im Griechischen nicht. Es gab zwei andere Worte, ich habe sie hier mal angezeigt. Einmal den Eros, Erotik leiten wir davon ab. Und das andere ist die Philia, das ist die Freundschaft. Und dann hat der Paulus gesagt, um das, was Gott ausmacht, wenn wir von seiner Liebe sprechen, brauche ich ein neues Wort. Und ich nehme Agape. Weil es ist eine Liebe, die schenkt, ohne eine Gegenleistung. Ohne einen Hintergedanken. Ohne Berechnung. Und sie schenkt immer großzügig. Und es ist eine Liebe, die sich an die Feinde richtet. Es ist eine Liebe, die sich an die Menschen richtet, die ich unsympathisch finde. Es ist eine Liebe, die sich an die richtet, mit denen ich nicht zusammen sein möchte. Es ist eine Liebe, die unbegreiflich ist, unlogisch ist und überhaupt keinen Sinn macht. Aus der menschlichen Perspektive. Aber Gott sei Dank geht Gott genauso mit uns um, mit dieser Agape-Liebe, wie wir es in dem Eingangslied gewagte Liebe ein bisschen in Worte gekleidet haben. Also darüber denken wir nach. Aber was ist denn, wenn ich eben nur den Eros lebe? Der Eros hat nur sich selber im Blick und seine Sache ist immer, ich will haben. Ich will besitzen. Und wenn der Eros sagt, ich liebe dich, meint er nichts anderes wie, ich brauche dich und du hast mir gefälligst zur Verfügung zu stehen. Der Eros ist nichts anderes wie purer Egoismus. Er hat den anderen nicht im Blick, sondern nur sich selbst. Und die Philia, die Freundschaftsliebe, ist nicht viel anders. Da ist es nur eine Beziehungsebene. Da kommt die Sympathie mit rein. Da kommt gleiche Interesse mit rein. Nur das ist Freundschaftsliebe. Agape sprengt alle Barrieren, alle Mauern, alles, was uns bindet, alles, was uns an das harte Leben bindet, alles, was uns an die Leblosigkeit bindet, sprengt diese Agape-Liebe. Und jetzt wissen wir schon oder ahnen wir es, wir können diese Agape-Liebe nicht machen. Das ist schlechte Nachricht. Nein! Das ist eine fantastisch gute Nachricht, denn das bedeutet, ich muss sie geschenkt bekommen. Es liegt nicht an mir. Lasst die Liebe euer höchstes Ziel sein, bedeutet im Grunde genommen nichts anderes wie, wendet euch an Gott und lasst euch immer wieder neu von seiner Liebe erfüllen. Werdet voll Geistes Gottes, denn der Geist Gottes setzt diese Liebe in unseren Herzen frei. Römer 5, Vers 5. Hier sehen wir es. Also, leben wir ohne diese Liebe, dann wird alles tote Hose, es wird trostlos, es wird trocken. Dann geht manchmal auch die Liebe flöten, wie wir so salopp manchmal sagen. Das heißt aber dann auch, dass du keine Töne mehr hast. Und wenn du keine Töne mehr hast, wird dein Leben eintönig. Wenn dein Leben eintönig wird, wird es grau. Und das macht keinen Spaß. Das macht keine Freude. Achten wir aber darauf, dass unser Pluskonto gut gefüllt ist mit der Agape-Liebe, dann kommt Freude, Farbe und Freiheit hinein. Die Freiheit, seine Unabhängigkeit loszulassen. Was ist das für eine Freiheit? Die Liebe Gottes ist sehr unbegreiflich. Aber wozu führt es, wenn wir diese Liebe nicht in uns das sagen lassen? Ich habe hier so ein paar Verse mal herausgesucht. Pflichtbewusstsein ohne Liebe. Wohin führt das? Es macht mich sauer, weil ich immer denke, nur ich investiere, bekomme aber nichts zurück. Verantwortung ohne Liebe macht rücksichtslos. Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart. Wahrhaftigkeit ohne Liebe macht kritiksüchtig. Ordnung ohne Liebe macht kleinlich. Und nun kann ich sehr viele Sätze noch dabei führen, was ein Leben ohne Liebe ausmacht. Deswegen macht es Sinn, dass die Liebe unser höchstes Ziel ist. Warum? Weil sonst jede Freundschaft und jede Beziehung baden geht, den Bach heruntergeht. Es wird zerstörerisch, es wird nicht gut, erhebend, aufbauend, sondern genau das Gegenteil. Und wenn Familie mein höchster Wert ist, den ich vielleicht lebe, das, was mir heilig ist, ohne Liebe ist es nur ein Ort, wo ich schlafe und esse. Mehr nicht. So wundere ich mich nicht darüber, dass der Paulus, der dieses 1. Korinther 13 Kapitel geschrieben hat, auch jetzt einmal versucht, deutlich zu machen, wohin führt es denn nach seiner Meinung, wenn wir keine göttliche Liebe in uns tragen. Und er nennt uns drei Bereiche, die ich kurz anreißen möchte. Das erste ist, Kapitel 13, Vers 1, ohne Liebe geht all unser Reden zugrunde oder hat keine Wirkung. Ich zitiere, selbst wenn ich in allen Sprachen der Welt ja mit Engelszungen reden könnte, aber ich hätte keine Liebe, so wären alle meine Worte hohl und leer, ohne jeden Klang, wie dröhnendes Eisen oder ein dumpfer Paukenschlag. Dröhnendes Eisen, dumpfer Paukenschlag. Da merken wir schon, das tut weh. Das tut in den Ohren weh, das tut im Herzen weh, wenn wir solche Worte hören, die keine Wirkung haben. Natürlich habe ich mich gefragt, Paulus, stimmt das denn so? Bedeutet das, ich kann mich überhaupt nicht mit meiner Frau unterhalten, mit meinen Töchtern unterhalten, wenn ich jetzt mal keine Liebe habe oder mich mal gegen die Liebe entscheide? Nein, ich denke, wir können uns alle prima unterhalten. Und nicht in jedem Gespräch, das wir mit Personen führen, die wir lieben, ist auch wirklich die Liebe in diesem Moment meine Motivation. Ganz im Gegenteil. Ich habe den Eindruck, dass gerade im Bereich der Beziehungen anstelle der Liebe die Motivation Angst ist. Dass sie die Stimme ist, auf die ich höre. Nehmen wir nur mal den Bereich, das wird eines der letzten Themen sein, der Wahrheit. Wie viel Wahrheit sage ich denn meinem Partner, meinen Kindern? Was kann ich ihnen zumuten an Wahrheit? Wie viel Ehrlichkeit bin ich bereit, offen zu legen? Weil das macht mich ja auch angreifbar. Also ich habe den Eindruck, wir können uns gut unterhalten, wir können viel Blabla machen, viel Smalltalk machen, da ist kein Fünkchen Liebe dabei. Aber in dem Moment, wo ich sage, ich höre nicht auf die Stimme der Angst, sondern ich führe ein Gespräch, das motiviert ist von der Liebe, ändert sich die Qualität dieser Gespräche, dieser Unterhaltungen. Vielleicht würde heute Paulus sagen, okay, wenn du ohne Liebe redest, ist das wie Hardrock für jemanden, der Klassikmusik mag. Oder wie Heino, der Schlagersänger, und du liebst eigentlich Hillsong-Lieder. Also da kommst du nicht zueinander. Und du bist nur froh, wenn du weißt, ich komme aus dieser Nummer schnell raus. Du willst dann dieses Gespräch gar nicht weiterführen. Also ich bin davon überzeugt, dass wir sehr oft versuchen, unsere Fehler, unser Versagen, unsere Heimlichtuerei mit Engelszungen unserem Gegenüber zu vermitteln, dass wir uns, dass das nicht böse gemeint war, dass es gar nicht so schlimm war, dass wir doch gar nicht verletzen wollen. Wir wollen alles übertünchen. Und wisst ihr, was wir damit machen? Ich habe es so versucht, ein bisschen darzustellen. Dann kommt vor dem Engel noch ein B. Ich mutiere zu einem Bengel. Ohne Liebe ist all unser Reden nichts. Egal wie gut wir sprechen können, egal was wir so drauf haben sprachlich, viele können so gut reden, dass sie den anderen, das Opfer, immer zum Täter machen. Das schaffen sie. Aber das ist eine Sprache, die nur zerstört, die nur belastet. Es ist die Sprache des Eros, des Egoismus, aber nicht der Agape. Die beste Rhetorik nützt dir nichts, wenn du keine Liebe für den anderen im Herzen hast. Vielleicht würde Paulus heute folgende Bilder gebrauchen. Worte ohne Liebe ist wie ein Steakhaus mit einer vegetarischen Speisekarte. Wie Poesie, die nur auf Profit aus ist. Wie Erdbeereis mit Ketchup. Also, da wird dir schlecht von. Das willst du gar nicht einvernehmen. Aber dann sitzt du mit deinem Gegenüber da, vielleicht ist es genau in deiner Familie, in deiner Partnerschaft, genau so. Und dann fragst du dich, wie bitte komme ich jetzt dahin, dass die Liebe mein höchstes Ziel ist, wenn wir dauernd so miteinander reden. Was war meine Empfehlung? Bitte Gott darum, dass er dich mit Liebe erfüllt. Das ist deine Entscheidung. Nun hat der Gott sich geoutet. Er, der Unsichtbare, hat zu Weihnachten ein Selfie von sich auf die Welt geschickt. Der Name dieses Selfies ist Jesus Christus. Und Jesus sagt, wer mich sieht, sieht Gott. Und Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Also können wir an der Person Jesus Christus es ablesen und durchbuchstabieren, was es heißt, auch mit Worten zu lieben. Und zwei Aspekte habe ich einfach mal herausgegriffen, wie Jesus Christus es vorgelebt hat. Das erste ist, er ließ sich immer unterbrechen und das zweite, er fragte immer nach. Er ließ sich immer unterbrechen. Nun sagst du, das hat ja nichts mit Worten zu tun. Ja, aber so fängt das gute Reden aus Liebe an. dass ich das, was ich in meinem Kopf habe, in meinen Gedanken habe, was dem anderen gut tut und was ich jetzt unbedingt braucht, dass ich diesen Plan erstmal unterbrechen lasse. Dass das, was so mein Tagesgeschäft ist, meine To-Do-Liste, Jesus ließ sich immer unterbrechen. Die Frau am Jakobsbrunnen, er war müde, er nahm sich Zeit dafür. Nikodemus, der Schriftgelehrte, mitten in der Nacht, Jesus war müde, er nahm sich Zeit dafür. Und er wusste, Schriftgelehrten brauchen viel Zeit, bis sie auf den Punkt kommen. Da kamen Kinder zu ihm. Und die Jünger sagten, hey, keine Kinder hier, die machen so viel Lärm. Und Jesus sagt, lasst sie zu mir kommen. Es kamen Kranke zu ihm, Aussätzige. Er berührte sie mit Händen. Er umarmte Frauen. Alles tabu. Alles nicht regelkonform. Aber er ließ all sein Denken und all seinen Alltag immer komplett unterbrechen. Warum? Weil er dem Gegenüber jetzt die ganze Aufmerksamkeit schenkte. Und damit fängt das gute Reden an. Wer dazu nicht bereit ist, hat schon keinen Reden aus Liebe heraus. Weil so beginnt jedes Gespräch. Ich nehme mein Gegenüber komplett wahr, wie es ihm jetzt und ihr gerade jetzt geht. In diesem Moment. Und das Zweite ist, das ist auch ein Kennzeichen der Liebe, er stellt immer Fragen. Liebe stülpt dem anderen nichts über. Ich habe es in der letzten Zeit immer mal wieder gehört, was mir angeblich gut tut. Und ich dachte immer, die kennen mich überhaupt nicht. Sie wissen überhaupt nicht, wovon sie reden. Und ganz ehrlich, im Grunde genommen haben sie von sich gesprochen, was ihnen gut tut und nicht von mir. Jesus stellte immer wieder Fragen. Worüber redet ihr gerade, meine Freunde? Darüber, wer der Größte ist. Er stellt die Frage. Warum? Sie sollen selber Antwort darauf geben, worüber sie reden. Er zwingt sie nicht. Es ist eine offene Frage. Sie hatten die Möglichkeit zu sagen, Jesus, da reden wir nicht mit dir drüber. Machen wir weiter im Unterricht. Dann fragte Jesus bei Kranken immer, was willst du, dass ich dir tue? Er hat nicht gesagt, komm, ich bete jetzt mal für dich. Heute erlebe ich viele Kranke, die sagen, dass die Ärzte gut handeln. Ich erlebe nur wenig Menschen, wenn ich sie frage, wie soll ich für dich beten? Dann sage ich, ich möchte geheilt werden von Gott. Ich habe das ernst und wichtig zu nehmen, was ein Mensch in seinem Herzen hat und nicht ihm das überzustülpen, was ich denke, was richtig gut für ihn ist. Also das ist der erste Punkt. Liebe in Worten heißt, ich lasse mich unterbrechen, ich lege meine To-Do-Liste beiseite und ich frage dem anderen, was er wirklich will. Und die Frage, wie geht es dir, ist eine ehrliche Frage, weil ich es wissen möchte, wie es ihm geht. Und es ist keine Smalltalk-Frage, wo ich überhaupt nicht mehr zuhöre, was eigentlich geantwortet wird. Das nächste ist, was Paulus sagt, ohne Liebe ist all unser Wissen nichts. Ohne Liebe ist all unser Wissen nichts. Da bringt er es zu Worte. Könnte ich aus göttlicher Eingebung reden, wüsste alle Geheimnisse Gottes, könnte seine Gedanken erkennen, aber mir würde die Liebe fehlen, so wäre das alles nichts. Wir leben in einer Zeit, wo das Zeitfenster immer kürzer wird, dass sich die Information und unser Wissen verdoppelt. Jeder von uns hat bestimmt schon irgendwelche Journale gelesen, Bücher gelesen oder sonst Seminare, Fortbildungen mitgemacht, damit seine Beziehung zu den Eltern, zu den Geschwistern oder zu den Lehrern besser wird. Und jetzt mal ganz ehrlich, was hat es dir gebracht? Was hat es in deinem Leben verändert? Wir wissen so viel. Also wir können aus dem FF sagen, ja, die 5 Sprachen der Liebe wird auch mal ein Thema sein. Ja, die kann ich alle nennen. Aber was für eine Sprache spricht denn dein Partner, die du gar nicht kennst? Und hast du mal angefangen, diese Fremdsprache zu lernen? Also Wissen nützt nichts. Die Liebe hat aber ein tiefes Anliegen, dass das, was ich erkannt habe und was ich weiß, immer an den Mann und die Frau zu bringen, es also zur Tat werden zu lassen. Liebe in Aktion. Weil Liebe immer irgendwo Hand und Fuß bekommen muss. Ich wende mein Wissen an. Es ist für mich immer wieder auffallend, wie viel Kriminalität, wie viel Missbrauch, wie viel Gewalt, wie viel Umweltausbeutung, Hunger und Armut, wie viel zerstörte Beziehungen es immer noch gibt. Obwohl wir es vom Kopf her alle besser wissen. Es liegt doch daran, weil uns die Liebe fehlt. Schauen wir wieder einmal, was Jesus gemacht hat. Sein Wissen war wirklich gewaltig. Einmal sagt Paulus, in ihm sind alle Weisheiten der Welt gemünzt. Also wenn ich einen Defekt in meinem Auto habe, kann ich Jesus fragen, weil er hat alle Weisheit. Er weiß, woran das jetzt liegt. Jetzt kommt wieder, was du glaubst, oder? Ob du Jesus zutraust. Er hat über jeden Lebensbereich, ob es Technik ist, ob es Beziehungen sind, ob es die Natur ist, er hat alle Weisheiten, alle Schätze in sich vereint. Also er hat ein geballtes Wissen. Aber er schafft es, dieses Wissen immer wieder zu vermitteln. Und wir lesen in Markus 1 folgende Sachen, Vers 22 und 27. Sie waren von seiner Lehre überwältigt. Das finde ich immer so fantastisch. Sie waren nicht von seinen Wundertaten so überwältigt, sondern es heißt von seiner Lehre. Das geht immer voraus. Er erklärt etwas, wie Gott ist und wer Gott ist. Und dann handelt er entsprechend danach. Und jeder, der es gehört hat und dabei ist, weiß, er hat das doch eben gesagt und jetzt lebt er es. Und so ist also Gott. Und wenn Gott gut ist und Vollmacht hat und Kraft hat, dann erleben sie es auf einmal. Sie waren von seiner Lehre überwältigt, denn er sprach anders als die Schriftgelehrten mit Vollmacht. Und wie heißt es dann weiter? Er ist mitten in einem Gottesdienst und in diesem Gottesdienst meldet sich eine Person, die kein Zeugnis gibt, wie wir es eben gehört haben, sondern meldet sich ein Dämon. Und Jesus spricht zu diesem Dämon, fahre aus von ihm. Alles unterbrochen. Sein Tagesplan. Alles stehen liegen lassen für diese eine Person. Weil diese eine Person, die war jetzt wichtig, denn sie wird gequält von einem Geist. Es ging ihm nicht um die Ruhestörung. Es ging allein um diesen Menschen, den er jetzt befreien möchte. Und Staunen erfasste die Zuschauer. Ja, wunderbare Reihe, oder? Die Zuschauer, die sind alle dabei. Und sie redeten untereinander darüber, was ist das für eine neue Lehre, die so viel Vollmacht hat. Fragten sie einander aufgeregt. Sogar böse Geister gehorchen seinem Befehl. Also Jesus setzt das um, was er von Gott sagt. Und er hat gesagt, Markus 1, Vers 15, jetzt ist die Zeit. Gottes Reich ist mitten unter euch. Stellt euch darauf ein und dann glaubt an diese gute Nachricht. Und das bedeutet nichts anderes wie, Gott ist bei euch, Gott ist mit euch und ihr könnt das tun, was Gott durch euch tun wird. Und dann setzt das um. Er hat eine erstaunliche Vollmacht und er handelt entsprechend seinem Wissen. Was ist diese Vollmacht? Meines Wissens, meines Erachtens, meiner Perspektive ist es, er sprach aus seinem Herzen. Und dieses Herz war gefüllt mit der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes ist die stärkste, wirksamste Vollmacht, die wir nur erhalten können. Und in dieser Vollmacht hat er geredet und gehandelt, hat er gelehrt und entsprechend Taten folgen lassen. 1:1, alles deckungsgleich. Die Schriftgelehrten haben viel von Gott gesagt, was sie überhaupt nicht gelebt haben. So, wie es viele Kirchen tun. So, wie du es vielleicht auch tust. Aber heute möchte Gott uns Mut machen. Füll dein Pluskonto. Und lass mich neu dich mit meiner Liebe erfüllen. Denn dann wird es deckungsgleich sein, was du redest und was du tust. Und dann gibt es noch einen dritten Gedanken. Ohne Liebe ist all unser Einsatz nicht. Und wenn wir diesen Vers jetzt lesen, da mag man fast sagen, das kann doch nicht sein. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfern würde, Hätte aber keine Liebe, dann wäre alles umsonst. Also ich bin so ermutigt und dankbar für Menschen, die alles geben für andere. Ärzte ohne Grenzen. Die nehmen ihren Jahresurlaub, um dann irgendwo in Afrika für null Geld die Menschen zu behandeln. Da sage ich, großer Respekt. Bin ich nicht bereit zu. Sie machen es. Und nun sagt Paulus, wenn sie es aber ohne Liebe machen, ist das nichts wert. Was meint er damit? Ich glaube, er will damit deutlich machen, was bleibt denn unterm Strich dann übrig? Dann bekommen sie Anerkennung von diesen Menschen. Aber diese Anerkennung dauert nicht lange. Sie verpufft wieder. Sie gerät in Vergessenheit. Wir brauchen etwas auf unserem Pluskonto, was Ewigkeitswert hat. Und nicht ständig erneuert werden muss. Menschen, die immer für andere ihr Leben aufopfern, sind die Ersten, die in der Gefahr stehen, auszubrennen. Warum? Weil sie nicht aus der Agape-Liebe handeln. Die Agape-Liebe kann auch abgrenzen. Die Agape-Liebe kann auch mal Nein sagen. Sie sagt nicht zu jedem Ja und sie will es auch nicht jedem recht machen. Ohne Liebe ist das alles nichts. Ein Reporter hat mal Mutter Teresa und sie hat ja sehr viel Liebe gelebt. Aufopfernd. Ein Reporter hat Mutter Teresa gesagt, das, was Sie hier in Indien machen, würde ich nicht für 1 Million Euro machen. Und ihre Antwort darauf war ganz schlicht, ich auch nicht. Sie macht es nicht für Geld. Liebe ist ihre Motivation. Liebe von Gott angetrieben. Und nicht immer war es der Fall, dass es die Liebe ihre Motivation war. Das kann man in ihrer Biografie nachlesen, wie viel Schatten in ihrem Leben auch vorhanden war, wo das Licht der Liebe Gottes keine Helligkeit hineingebracht hat. Aber so sind wir Menschen. Mal gelingt es uns, komplett aus der Liebe zu leben und mal fallen wir komplett aus dieser Liebe raus. Deswegen ist es so wichtig, dass die Liebe unser höchstes Ziel ist und dass wir uns immer und immer wieder dafür aussprechen. Amen. Am Dienstag gibt es dazu mehr, aber dazu sagt uns jetzt die Rosi was.